Wir sitzen hier weiter entspannt im Studio, Carsten und ich, und wir haben eben schon angekündigt, dass wir einen Gast erwarten, nämlich Birgit Vogt von Kontakt in Krisen, beziehungsweise jetzt nicht mehr von Kontakt in Krisen. Das wird auch mit unser Thema sein, denn sie ist seit gut einem Jahr im Ruhestand. Hallo, Frau Vogt.
Hallo.
Ruhestand. Ich glaube, bei Frau Vogt gibt es keinen Ruhestand, oder?
Das ist sicherlich nicht das passende Wort.
Aber ist ja vielleicht mal ganz interessant, das ist jetzt anderthalb Jahre her und wir haben eben auch schon mal ganz kurz noch ein Vorgespräch geführt, während die Musik lief, und Sie wirken sehr entspannt und Sie wirken vor allen Dingen auch beschäftigt, weil das wird jetzt auch ein bisschen eines unserer Themen sein, der Übergang von der Arbeit in den Ruhestand. Da wäre meine Frage, hatten Sie da Bammel davor und wie ist es Ihnen seitdem ergangen?
Also ich kann nur sagen, wenn es noch nicht so weit ist, kann man sich auch nicht vorstellen, wie es ist. Und ich glaube auch, dass man im Leben danach ein bisschen so lebt wie vorher. Entweder man war schon immer mittendrin, dann bleibt man das auch. Man wird nicht plötzlich ein ganz anderer. Und bei mir ist was passiert. Ich habe ja bis 71 gearbeitet. Also ich wollte auf keinen Fall mit 66 oder 67 aufhören. Und als ich dann aber mich verabschiedet habe und die Übergabe gemacht habe und sozusagen alles los war, da war auch kein Bedauern. Es hat sich sozusagen was erfüllt. Ein Kreis hat sich geschlossen. Über 30 Jahre das machen reicht auch. Also ich hatte genügend Zeit und ich hatte auch das Gefühl, jetzt sind andere dran. Und es ist auch sehr schön, dann mal wieder zurückzublicken und auf das zu gucken, was man sozusagen hinterlassen hat. Und was mich am meisten selber gewundert hat, ich habe das tatsächlich jetzt nicht vermisst. Ich konnte mich auch sehr schnell dran gewöhnen, dass ich nicht mehr am nächsten Morgen früh aufstehen muss, was wunderbar ist. Ich war noch nie ein Frühaufsteher, eher immer ein zu spät Kommer. Und habe mich also ganz schnell in diesen doch etwas ruhigeren Modus reinfallen lassen können. Und ich glaube, was wichtig ist, wirklich zu wissen, dass man in dieser, ich weiß gar nicht, ob es die zweite oder dritte Hälfte ist, wie man da sagt, dass einem bewusst ist, dass man die auch gestalten muss. Also dass man da nicht einfach nur sitzen bleiben kann.
Also Sie konnten loslassen. Das ist ja, ist ja nicht irgendeine Arbeit, die Sie aufgehört haben, sondern Sie haben ja den Verein Kontakt in Krisen, was die so machen und was die Legendäres auch gemacht haben, wenn wir noch zu kommen. Aber Sie haben ja ein Baby aufgebaut in den 90ern. Das ist ja wie ein Kind, was erwachsen wird, irgendwas, was Sie dann abgeben müssen. Sie konnten loslassen und konnten ohne Bedauern sagen, jetzt kommen die anderen dran. Sie haben also Ihren Frieden damit gemacht. Ja. Wie haben Sie denn das geschafft? Andere fallen in ein Loch und denken, oh, was will ich mit meiner Zeit und so.
Ja, ich kann es nur so beschreiben, dass ich das Gefühl hatte und habe, dass es genug war, dass sich ein Kreis geschlossen hat. Und wie gesagt, es existiert ja weiter. Also die Schulden- und Insolvenzberatung, wichtiger denn je, die arbeitet weiter. Es ist im Haus gegenüber immer noch Arbeit mit wohnungslosen Menschen, die leider auch nicht weniger werden. Wir haben immer noch die Arbeit mit Schülern, die nicht in der Schule ankommen. Wir haben Arbeit im Stadtteil, am Johannesplatz zum Beispiel. Wir haben diese Kleiderkammer, zwar sozusagen mein letztes großes Anliegen, umgestaltet als nutzbar. Also zumindest war das mein Anliegen, dass es ein bisschen so einen Boutique-Charakter kriegt und dass es einfach eine moderne Ausstrahlung bekommt. Und das Hofcafé gibt es weiter. Also es kommen die Arbeit an Schulen machen wir weiter. Da muss man natürlich ständig auch immer noch wieder dran sein, dass das alles bleibt. Aber das ist das, was auch weiter wirkt und was in Erfurt vielleicht auch in 10 oder 15 Jahren in ähnlicher Form noch da sein wird. Es ist einfach schön zu sehen. Und wenn ich vorbeigehe, ist das nicht mit Gram oder mit großem Bedauern oder großen Tränen, sondern eigentlich mit Freude. Und das war immer mein Anliegen, dass ich eines Tages vorbeigehen kann und sie freuen sich und ich freue mich. Und erstaunlicherweise werde ich immer sehr freundlich und liebevoll empfangen. Und das ist eigentlich das schönste Geschenk, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht alles falsch gemacht haben, sonst würden sie sich nicht so freuen, wenn du wieder reinguckst. kürzlich habe ich im Auto gestanden, an der Ampel vorm Sozialsalon, und da kommt ein Kollege raus und winkt über die Straße, weil er mich dort hat warten sehen. Das sind so die Momente, wo ich sage, das sind Glücksmomente, ne?
Also ich höre raus, um es mal zusammenzufassen, so, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Übergang von der Arbeit in den Ruhestand, also einmal wichtig, dass Sie das Gefühl haben, und so ist es ja auch de facto, dass das weiter in guten Händen ist, Ihre Arbeit, das macht den Abschied leichter. Und zum Zweiten, und da können Sie vielleicht Carsten und mir helfen, bei uns steht ja dieser Übergang noch bevor, Sie haben sich auch rechtzeitig schon damit befasst, dass Sie wahrscheinlich dann irgendwann wussten, ich wäre so mit 70, 71 in Ruhestand gehen. Können Sie uns vielleicht verraten, ab wann man sich da Gedanken machen sollte? Man sollte ja nicht eine Woche vorher sich da anfangen, Gedanken zu machen.
Ja, ich habe eigentlich auch relativ spät damit angefangen, als ich dann so spürte, es wird jetzt Zeit abzugeben, also 1,5 Jahre vorher. Und ich habe mir auch die, wenn ich ehrlich bin, die Nachfolgerin ausgesucht und bin sehr, sehr froh, dass Frau Karin Bruffheind praktisch in dieses Denken, in diese Haltung, die mit der wir das aufgebaut haben, dass sie dort anknüpft und das eigene dann hinzufügt. Die Frage war, wie man sich darauf vorbereitet.
Ich will nicht sagen, so ein bisschen Lebenstipps, ne? Also ich kann es jetzt für mich beantworten, Carsten sich für sich und auch einige Hörer und Hörerinnen werden ja wissen, also ich mache noch bis 67 zum Beispiel, also ich bin in der Pflege, um es zu sagen, und weiß, ich habe so einen Plan des langsamen Ausstiegs, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich kenne aber auch Leute, die sich fast bis zum letzten Arbeitstag keine Gedanken machen und dann in so ein Loch fallen, ja, was sie ja nicht getan haben. Das war also im Grunde nur so ein praktische
Tipps. Bei mir hat einfach eine Rolle gespielt. Vielleicht kennen Sie das, Herr Rose, all die Jahre, wenn man denkt auch nicht ans Aufhören. Nee. Ja, und dann sammelt sich was an. Und da ist noch ein Ordner und da ist ein Papier. Und da bin ich nicht dazu gekommen, diesen Stapel aufzuräumen. Ich habe also tatsächlich fast ein Jahr gebraucht, um richtig Ordnung wieder in meine Bude zu bekommen, damit ich das einigermaßen gut übergeben kann. Das allein schon, dieses Aussortieren, nochmal abheften, weglegen und so weiter, ist ja auch ein kleiner Abschied gewesen. Und so viele Pläne dann, was ich mache, wenn ich praktisch nicht mehr arbeite, hatte ich gar nicht. Ich bin gerade erst umgezogen und habe jetzt ein Jahr lang nach einer Wohnung gesucht. Also ich war da auch erstmal vollauf beschäftigt. Und für mich war ja auch immer klar, dass ich die Erfurter Straßenzeitung erstmal weitermachen werde.
Na, Sie, ne? Da haben wir es doch wieder, also Sie schummelt. Also Frau Vogt, Sie schummeln doch.
Ja,
Sie,
ja,
Sie
das
haben, Sie
tut
haben nicht
gut.
Richtig aufgehört. Sie machen ein bisschen weiter noch mit Ihrem Herzensprojekt. Die Obdachlosenzeitung heißt es woanders, hier heißt es Straßenzeitung, die Brücke, Ihr Herzensprojekt. Sie, aber im Grunde arbeiten Sie ja noch weiter. Also den Termin hier zu finden war gar nicht so leicht. Ach ja, wir sind in der Endproduktion der Brücke und so weiter. Also im Grunde arbeiten Sie schon noch. Also Arbeit im Sinne von Schaffen, nicht lohnabhängig beschäftigt, sondern sie tun, sie arbeiten, oder? Sie machen
ja
noch was.
Das mit der Zeitung mache ich erstmal noch weiter, ohne jetzt zu sagen, sind das noch 1 Jahr oder sind das noch 2 Jahre. Ich mache das eigentlich immer ein bisschen davon abhängig, wie ich mich fühle, wie es mir geht und ob ich das Gefühl habe, ich komme noch an und es interessiert die Leute noch. Was ich aber für wichtig erachte, ist, weil Sie sagen, immer tun, ja, das ist wichtig. Ich glaube aber auch, dass es genauso wichtig ist, irgendwann mal zu lernen, vor allem wenn man immer schnell gelaufen ist, aber immer Termine hatte, wenn immer irgendwas war. Meine Kinder kennen das leider auch. Die kennen eine Mutter, die oft unter Druck stand. Ne? Dass man auch mal lernt, das als andersherum zu machen. Es wird Ihnen ja vielleicht auch mal schwerfallen, ja, ganz einfach, mal bewusst das Leben so organisieren, dass der Druck eben nicht da ist. Dass ich andere Dinge mache, dass ich mehr ins Genießen komme, dass ich meine Zeit nicht so sehr an Termine oder Abgaben hefte, sondern mehr an Begegnungen. Dass ich mal in mich reinhorche, was habe ich denn bisher nicht gemacht, was will ich wirklich? Und Sie werden merken, diese Frage, wer bin ich denn eigentlich wirklich und was möchte ich denn, ist manchmal gar nicht so einfach zu beantworten. Denn solange wir arbeiten, hält uns dieses Korsett, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Auch wenn ich Kinder habe, die Struktur ist im Grunde vorgegeben. Und sich dann mal zu fragen, wenn ich das nicht mehr habe, wer bin ich denn dann? Ich will nicht sagen, wer bin ich denn dann noch, ne?
Ist eine total spannende Frage und wir können das so unterschreiben. Jetzt aber die Frage, jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Vogt, gelingt Ihnen das? Also, dass man wirklich so richtig loslassen kann, weil Sie waren ja 30 Jahre lang Führungspersönlichkeit, das spiegelt sich ja immer ganzes Menschenleben wieder, ne? Auch wenn man schon im Ruhestand ist.
Ja, aber ich habe zunehmend mehr gemerkt, dass dieser Druck eben auch keinen Spaß mehr macht. Und wenn man das immer wieder erlebt, und die Zeiten sind ja nicht einfacher geworden, die Bürokratie ist, hat ja nicht nachgelassen. Und da bin ich schon eigentlich froh und dankbar, dass ich eine gewisse Verantwortung und auch vor allem diesen Druck nicht mehr habe. Also ich schlafe dann schon ein bisschen anders, wenn ich nicht drüber nachdenken muss, wie du das Gehalt für 30 Leute sicherst. Oder das, was eben gerade im Sozialbereich immer wieder stattfindet, du kriegst eine Bewilligung, die ist nur für ein Jahr, ob es weitergeht, weißt du nicht. Dann hast du Geldgeber von 4 oder 5 unterschiedlichen Stellen, dann kommen Leute, die gehen, dann musst du nach Neueinstellung, Einstellungsgespräche, dann ist es, wir haben ein Projekt, da musste ich und ist glaube ich heute noch so, für 3 verschiedene Stellen einen Sachbericht und eine Abrechnung machen, aber ich konnte das nicht einfach kopieren. Jeder wollte eben es gesondert haben. Und das sind so die Dinge, die auch an Sinnlosigkeit grenzen. Und irgendwann möchte man das nicht mehr. Ne? Also deshalb ist dieses Loslassen auch ein Stückchen Entlastung und Befreiung gewesen. Mhm.
Trotzdem gab es ja auch vieles, und Carsten, ich habe im Vorfeld auch so überlegt, das muss ja was geben, dass Sie das so lange gemacht haben. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht rausgehört, dass im Gegenteil, weil Ihnen hat es nämlich Spaß gemacht. Also offenkundig waren es jetzt nicht die Abrechnungen, die so Spaß gemacht haben. Sie sind ja woanders Ihre Motivation herbekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, ich will jetzt gar nicht die Antwort vorwegnehmen, aber es hat auch was mit Menschen konkret helfen zu tun möglicherweise.
Wenn ich mich frage, warum habe ich das gemacht oder so lange, dann ist es tatsächlich, weil ich da einen Sinn drin gesehen habe. Also diese Befriedigung, dass ich etwas mache, was gebraucht wird, das ist eigentlich das, was mich gehalten hat. Und dann kommt hinzu, ich konnte auch selber im Grunde, ich habe zur Abschlussrede gesagt, ich konnte mich auch austoben. Also ich konnte meine Ideen auch verwirklichen. Und dieses Glück hat nicht jeder, also so selbstbestimmt seine Arbeit zu machen. Und da ist mir immer was eingefallen. Und solange mir was eingefallen ist und mir es Spaß gemacht hat, warum sollte ich es nicht tun, auch wenn ich 70 bin? Und dieses, was mir eingefallen ist, es hing immer schon damit zusammen, dass ich gemerkt habe, dass Leute die Hilfe, die sie brauchen, oft nicht erreichen und dass es darauf ankommt, diese Wege, diese dafür Brücken zu bauen. Ja, so kann ich das sagen. Und eigentlich ist es das gewesen, was ich ein Leben lang gemacht habe.
Trotzdem ist es ja eine persönliche Motivation. Es gibt Menschen, die helfen. Es gibt die ein Helfer-Syndrom haben, die gar nicht anders können. Andere sagen, die können sich dann abgrenzen. Weil das ist ja, da muss ja ein Anschub. Also sie haben ja jahrelang mit Krisen und Schicksalsschlägen andere zu tun gehabt. Und trotzdem haben sie gesagt, ich mache das weiter, ich baue Strukturen auf. Im Grunde haben sie ja die Arbeit der Gesellschaft gemacht. Sie waren ein Teil der Zivilgesellschaft. Man könnte auch sagen, was vielleicht staatliche Strukturen hätten leisten müssen. Aber sie haben es auf einer Ebene der Zivilgesellschaft hingekriegt. Also was war da Ihre Motivation? Gab es ja in der Kindheit, in der Jugend irgendwas, wo Sie gesagt haben, ich will helfen?
Ich glaube, dass das mit meinem ursprünglichen Beruf als Journalistin zusammenhängt. Also Journalistin bin ich auch geworden, nicht um immer Zustände nur zu beschreiben, sondern um zu gucken, wo vielleicht was hängt, wo man mal genauer hingucken muss und wo man vielleicht auch verändern muss. Also die Motivation als Journalistin und auch als sage ich das Wort Helferin, die sind nicht so weit auseinander. Und angefangen hat es eigentlich, dass ich diesen KIK e.V. mit anderen 1994 gegründet habe. Da war ja noch plötzlich diese große Arbeitslosigkeit. Mhm. Und als DDR-Bürger war das immer noch was Neues für mich. Und ich wollte einfach nicht hinnehmen, dass so viele Menschen da rausgerissen werden und plötzlich dastehen. Und das war zu Beginn zumindest eine Motivation. Da muss man doch gucken, was man tun kann. Deshalb haben wir auch so früh diese Schuldnerberatung gegründet, obwohl wir weder irgendwelche Lehrbücher hatten, noch wussten, wie das geht. Aber es war klar, die Leute brauchen eine Hilfe. Also fangen wir irgendwie an. Und dieses, wir fangen an, es wird schon gut gehen, das ist tatsächlich etwas gewesen, wonach ich oft gehandelt habe. Das mag man naiv halten, aber wenn ich zu lange überlebt hätte oder erst, wie andere das auch machen, erst an ins Tun kommen, wenn alles gesichert ist und die letzte Finanzierung, das letzte Komma oder die letzte Unterschrift, dann würde ich heute noch sitzen. Man muss manchmal tun und daraus lernen.
Sonst gäbe es, wenn diese Haltung, die Sie beschreiben, die ich natürlich teile, mit dieser Blauäugigkeit ins Tun kommen zusammen, wenn es das nicht gäbe, gäbe es keine Schotte, es gäbe kein Radio frei, es gäbe viele andere Initiativen nicht,
das Kontakt und
Krisen.
So.
Das ist ja in den 90ern war ja auch eine Chance, eine Aufbruchstimmung, die das möglich gemacht hat. Dennoch, und das, da muss ich nochmal nachbohren, diese Motivation, anderen zu helfen. Sie hätten ja sagen können, ich bin Opfer des Umbruchs, ich muss erstmal sehen, wo ich bleibe und jetzt habe ich da gekündigt bei der TA und mache dann, jetzt muss ich mich erstmal orientieren, passe ich auf mich auf. Aber diese Motivation zu sagen, ich bin Teil der Gesellschaft, ich will der Gesellschaft, ich will da meinen Beitrag leisten, irgendwie so komisch, aber ich will anderen helfen. Also die Motivation zu helfen, woher kommt das, wenn Sie ganz tief in sich reingucken? Woher kommt das?
Es macht Spaß.
Weil Sie Dankbarkeit kriegen, oder?
Nee, ich glaube, das ist ein, ich kann nicht sagen, woher ich das habe, aber es ist ein, glaube ich, ein tief sitzendes Bedürfnis, gewisse Benachteiligungen oder Ungerechtigkeiten einfach nicht hinzunehmen. Ich möchte etwas tun. Ich möchte nicht nur zusehen. Ne? Das, auf das Dankeschön, das, da kommt es mir überhaupt nicht drauf an. Das ist ganz im Gegenteil. Zu den ersten Dingen, vielleicht darf ich das sagen, zu den ersten Dingen gehörte ja auch, dass mir aufgefallen war, dass auf der Magdeburger Allee tagsüber Kinder rumlaufen, die eigentlich im Schulalter waren. Und ich habe mich gefragt, wie kann denn das sein? Und so bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es eben diese Schulschwänzer gibt. Also ich kannte das vorher überhaupt nicht. Und einfach diese Tatsache, das kann doch nicht sein, die gehören in die Schule, da muss man was tun, hat dazu geführt, dass wir ein Projekt gegründet haben, das nun mittlerweile institutionell gefördert wird und auch es fast 30 Jahre gibt. Und das sind aber alles lange und auch schwierige Wege gewesen. Denn eine Besonderheit vom KIK e.V. ist, dass uns immer was eingefallen ist, was es noch nicht gibt und wo es oft auch noch gar keine Gesetzesgrundlage oder keine Richtlinie oder irgendeine Vorschrift gab. Also das macht auch so ein bisschen in Kämpfertum aus. Also nicht in ausgetretene Faden zu treten. Und ich erinnere mich an diese jahrelangen Schleifen, die wir gedreht haben. Wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass sie in die Schule kommen? Die Schule, das Jugendamt oder das Schulamt? Jugendamt hat gesagt Schulamt, Schulamt hat gesagt Jugendamt und so weiter. Und passte auch nicht in irgendwelche Paragraphen des Jugendamtes, zumindest damals nicht. Heute ist das Schulgesetz auch geändert und diese Möglichkeit der alternativen Möglichkeiten ist da auch eingeschrieben. Aber das war eben damals nicht. Und irgendwann hatten wir dann eine Vereinbarung, wo alle drei Institutionen und wir unterschrieben haben und wo man sich dann dazu bekannt hat. Ne?
Also man kann festen.
Und die Frage, warum das Spaß macht, das macht Spaß, weil am Ende kommt was bei raus.
Sie haben uns da vielleicht sogar geholfen.
Darf ich ganz kurz zusammenfassen? Gerechtigkeitssinn. Kann man sagen, dass Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben?
Ich kann nicht nur zugucken, obwohl ich vielleicht auch nicht der große Revoluzer bin.
Das ist vielleicht so ein Punkt und deswegen haben wir Sie ja auch mit eingeladen, weil heute Thema unserer Sendung ist, also wenn es sowas wie einen roten Faden gibt, dann ist es, Menschen helfen einander. Also wir haben auch Alltagsbegleiter besucht, die ehrenamtlich eben ältere Menschen helfen. Also wenn man jetzt mal ihren Job abstrahiert, können wir sagen, es geht wirklich ums Helfen und wir machen es noch ein bisschen größer. Du hast eben schon gesagt, Gerechtigkeitssinn, aber auch Solidarität, das war immer so ein Wort, was man in 80er, weiß ich noch, als Kind habe ich das gelernt und das war immer so kompliziert und ideologisch so ein bisschen wirkt es aufgeladen, aber ich habe jetzt gelernt, so ein wichtiges Wort. Ich weiß nicht, wie Sie darauf blicken, weil eigentlich ist es doch genau dieses Helfen und Solidarische, was dann in vielen Lebenslagen auch dann am Ende unserer Gesellschaft zusammenhält.
Ja, darum geht es mir auch. Also Solidarität ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Das klingt oft altmodisch und überholt, aber im Grunde üben wir Solidarität, also als Bürger für Bürger. Und ja, es ist bröckelt ja ein bisschen dieses füreinander Dasein und sich umeinander kümmern. Aber Solidarität ist etwas, was ich sofort unterschreibe.
Ja. Aber das wollten wir auch fragen, weil Sie gerade sagen, bröckelt. Ist es so, dass es bröckelt oder wie ist da so Ihren Eindruck? Weil Carsten, ich hatte zuletzt einen positiven Eindruck, dass so viele Leute freiwillig sozusagen älteren Menschen helfen, 2 Stunden die Woche da spazieren gehen mit älteren Menschen. Das fanden wir so ganz beruhigend. Da hätten wir zumindest nach diesem Besuch gesagt, ach Gott sei Dank, es gibt noch so viele, es ist noch nicht alles verloren. Aber wie ist da Ihr Blick drauf?
Also das ist, ich glaube, dass das mehrgleisig ist und dass das wohl stimmt, was Sie erleben, aber dass auch zu viele Menschen erleben, ich in meiner Situation werde nicht gesehen oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt da rauskomme, wie ich weiterkomme. Das betrifft vor allem auch die ältere Generation. Und das hat glaube ich, nicht abgenommen. Wenn man weiß, dass ich glaube, jeder zweite Rentner in der Bundesrepublik lebt an der Armutsgrenze. Und das ist in manchen Regionen noch verstärkt. Auch in Erfurt gibt es Stadtteile, das kann man im Schuldenatlas nachlesen, wo eine Überschuldungsquote von 17-18% herrscht. Also überschuldet. Da sind viele andere dabei, die da gerade drunter sind. Und das sind Lebenswirklichkeiten, wo ich glaube, dass das auch zu diesem Gefühl des Abgestempeltseins oder nicht mehr Interessierens dazugehört, was dann eben auch bestimmte Parteien Auftrieb gibt. Ich glaube, dass dass das ein ganz schlimmer Punkt ist. Und wenn wir es da nicht schaffen, dass die Leute wieder das Gefühl kriegen, ja, wir sagen ja immer, wir sind nah bei den Leuten, das ist ja dieser Slogan der Politiker, ne? Aber wir sind es doch nicht wirklich. Ne? Und das ist aber etwas, was wir mit unseren Angeboten immer versucht haben zu füllen. Und ich halte es nach wie vor für ganz wichtig, dass man mit diesen Hilfen wirklich nah dran geht. Also zum Beispiel in den Stadtteilen sowas wie soziale Servicestellen einrichtet. Der Sozialkiosk ist so ein Begriff, der gehört eigentlich in jeden Stadtteil. Ne? Damit man auf kurzem Weg, möglichst ohne Anmeldung und ohne Nummer ziehen, mit allen möglichen Fragen, die man haben kann, von der Rente bis zum Kinderzuschlag oder wo das nächste kostenlose Angebot ist für den Sportkurs und so weiter, wo man da auf Ansprechpartner trifft, die zuhören und die einem helfen, mal Weichen zu stellen. Denn meine Erfahrung ist, es sind nicht immer diese ganz großen einschneidenden Erlebnisse, schon auch Tod des Partners oder Arbeitsplatzverlust. Aber häufig sind es ganz kleine Dinge. Ich weiß nicht, wie ich diese Anlage A zum Antrag X ausfüllen soll. Ich habe die Technik schon gar nicht zu Hause, um das auszudrucken. Also lasse ich's. Ich verstehe das vielleicht auch gar nicht. Also es sind oft kleine Handreichungen, die helfen, an eine Leistung oder an etwas, was mir zusteht, anzuschließen, was ich alleine aber nicht könnte. Und das hat wieder was mit Solidarität zu tun. Diese solidarische Leistung, die wird gebraucht in dieser Gesellschaft.
Könnte man auch so sagen, also auch das klingt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich zu phrasenhaft klingt, dass im Grunde es auch ein bisschen was aussagt über eine Gesellschaft, wie viel man sich um die Bedürftigen kümmert. Bedürftig klingt jetzt auch schon wieder so paternalistisch, aber Sie wissen, wie ich es meine.
Naja, sich gesehen, gehalten und gehört fühlen. Und das wird zu oft nur im Munde geführt. Das muss ankommen, ich muss das spüren. Ich kann Ihnen sagen, wann ich das mal in den letzten Jahren erlebt habe, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die Bürger haben gesagt, ja, genau, das ist es. Und das war das 29-Euro-Ticket, wo die Menschen das Gefühl hatten, das ist für uns, das tut uns gut.
Zum Thema gesehen werden und zuhören. Ich habe ein letztes Erlebnis gehabt, da hat mich ein älterer Herr auf der Straße angenölt, weil ich mit dem Fahrrad irgendwann, bin ich zu ihm hin, dachte erst, ich will den hauen. So, was haben Sie denn für ein Problem? Ich habe ja, es tut mir leid. Und so, und dann habe ich gesagt, so, was ärgert Sie denn? Naja, und dann hat er mir plötzlich, eigentlich wollte er mich nur annölen, seine Lebensgeschichte erzählt und hat geredet, hat dann, und ich habe ihm zugehört. Eigentlich aus einer Auseinandersetzung mit einem Zuhören. Dachte ich, Mensch, möchte, hat aber ein Bedürfnis, dass ihm jemand mal zuhört, ja, und dass er gesehen wird. Daher kommt dieser ganze Frust unter anderem. Ja, ja. Ja. Ist es das?
Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Zuhören, da sein, nicht nur aus irgendeiner Routine oder weggucken. Wenn wir nicht aufpassen, wir verlernen das. Und das ist, das macht eine Stimmung in der Gesellschaft, die wir unterschätzen. Ich habe für die aktuelle Ausgabe eine Runde gehabt am Tisch mit den Brandopfern aus der Spittelgartenstraße. Das heißt, das Haus ist abgebrannt und die Bewohner mussten plötzlich mitten in der Nacht raus und standen da und haben zugeguckt, wie ihre Wohnung ausgebrannt ist. Und ich wollte einfach mal wissen, wie geht's einem da, wie geht's weiter, was für Erfahrungen machen Sie in dieser Situation? Und egal jetzt, ob sich derjenige jetzt immer richtig angemeldet und richtig verhalten hat, jedenfalls vom Arbeitsamt, er stand dort und hat erzählt, wie es ihm geht. Und am Tresen wurde ihm immer wieder gesagt, gehen Sie jetzt mal in die Leistungsabteilung, holen Sie mal da diesen, geben Sie dieses Papier ab, ja, und sagen Sie mal dort, dass die Miete praktisch eingestellt wird und geben Sie mal dort Ihre neue Adresse ab, die er ja gar nicht hatte. Das heißt, er hat da gestanden und hat gesagt, verstehen Sie nicht, ich stehe auf der Straße. Aber das, was immer so gepredigt wird, ich gehe zu einem Amt oder zu einer Person und die nimmt das ganzheitlich auf. Es gibt ja diesen Begriff in der im Sozialwesen, ne? Das war's nicht. Im Grunde hätte das reichen müssen, dass das dort gesagt wird und dass sich die Person mit darum kümmert, dass dieses wirklich schlimme Situation des auf der Straße Stehens, dass das vorrangig behandelt wird und nicht sofort wieder gefragt wird, was ist das, wo ist das Papier, bringen Sie mir das. Er musste ja nachweisen, dass die Wohnung abgebrannt war. Also er musste erst noch ein Schreiben bringen. Ne? Es hat in der Zeitung gestanden, hätte man wissen müssen.
Nochmal zur Ergänzung, als Sie aktuelle Ausgabe gesagt haben, meinten Sie natürlich, da meinen Sie die Straßenzeitung Brücke,
ja,
die ich wo kriegen kann?
Wenn Sie Glück haben, auf der Straße, weil wir leider viel zu wenig Straßenzeitungsverkäufer haben, ja.
Ich habe es Ihnen genau zugehört, das war ja eben auch das Thema, wir beide haben genau zugehört, weil ich gerade nochmal so ein bisschen versuche, das zu bündeln, weil wir ja, also hier ging es jetzt ja um alle Menschen, die Sie ja beraten, betreut haben jetzt bei Kontakt in Krisen, und man kann aber das genauso auch, weil wir jetzt ja ältere Menschen, ich sage mal vorsichtig, ab 50 plus bestenfalls ansprechen, die jetzt gerade zuhören, genau das sind ja eigentlich ähnliche Themen, ne? Man will weiter gesehen werden, wenn man älter ist. Man möchte, dass einem zugehört wird, man möchte ernst genommen werden und man möchte auch vielleicht manchmal, wenn es notwendig ist, schnelle Hilfe. Da geht es manchmal auch wirklich um ganz konkrete körperliche Einschränkungen, klar, gibt es Pflegedienste und so weiter. Aber das ist es ja eigentlich. Eigentlich ist es übertragbar. Und dass die Gesellschaft sich eigentlich leisten könnte, sage ich jetzt mal soweit, ist aber die Frage, ob ein politischer Wille da ist.
Ich glaube, wir müssen alle erst lernen, mit diesen neuen, alten umzugehen und zu leben. Ich nehme mich da gar nicht aus. Erst wenn man selber in der Situation ist, sieht man das manchmal so ein bisschen anders. Ich jedenfalls habe schon erlebt, dass dass auf alte Menschen anders geguckt wird. Es wird komischerweise, und auch seitdem ich aus dem Beruf bin, habe ich schon öfter das Gefühl, dass man mir so manches nicht mehr zutraut und also dass man sozusagen in so eine gewisse Kategorie gesteckt wird, wo man aber nicht hin will und was auch nicht der Wirklichkeit entspricht. Und die Alten müssen natürlich auch was dafür tun, damit sie dieses Bild von dem, der immer nur auf dem Sofa sitzt und nicht mehr ansprechbar ist, dass das nicht stimmt. Denn es stimmt ja nicht. Aber ein gesellschaftlicher Blick auf das Alter muss sich ändern, generell. Und wahrscheinlich gehören wir zu den Ersten, die da auch ein bisschen was dafür tun müssen. Und es ist aber nicht so einfach, weil wir in einer Situation sind, wir haben eigentlich nicht so richtig Vorbilder. Wir sind die Ersten, die jetzt das Glück haben, älter zu werden und für diese Lebensphase etwas aufbauen und finden müssen. In jeder Lebensphase wird irgendwie, die wird gefeiert oder die wird begangen und die wird bewusst begangen. Ich komme in die Schule, fange eine Lehrausbildung an, ich heirate, ich fange einen neuen Beruf an und so weiter. Also das wird alles begangen. Aber wenn ich in diesen so in diese Rente kommen oder in diesen Ruhestand, da rutscht man rein. Und das ist genau das Falsche, wissen Sie?
Es bräuchte ein Ritual. Also eigentlich bräuchte es ein Ritual.
Es könnte ein Ritual sein mit Dank oder Aufbruch gleichzeitig. Und ich denke, diese Gleichzeitigkeit, dass etwas zu Ende geht, aber unbedingt ein Aufbruch in etwas Neues sein muss, was man vielleicht noch gar nicht kennt, ja? Das müsste irgendwie tatsächlich vielleicht so ein Ritual werden. Fest steht, dass ich diese Lebensphase nicht einfach über mich ergehen lassen kann, sondern dass sie gestaltet werden will. Wie auch immer.
Soll ich was sagen? Ich habe dennoch Hoffnung. Ich glaube, also gut, das klingt immer so wie am Ende des Gesprächs muss man jetzt irgendwie noch Hoffnung haben oder so. Aber weil wir auch eine andere, ich nehme uns drei bewusst als gemeinsam an Bord. Wir sind eine ganz andere Generation, wir sind aktiver, wir haben andere Ansprüche, auch als Ruheständler dann, als zum Beispiel, ich habe in der Altenpflege wirklich noch eine zweite Weltkriegsgeneration, die ein ganz anderes Leben erfahren hat. Die sind wesentlich passiver. Also die haben auch da, was sie sagen mit reinrutschen, die nehmen das so hin, weil sie als Kinder, ich will jetzt nicht alle verallgemeinern, aber die haben vieles hingenommen. Da ging es auch um ganz andere Themen, da ging es auch nicht darum, da ging es erstmal ums Überleben, da ging es nicht um Freizeitgestaltung, während wir schon wesentlich aktiver waren. Ich glaube, dass jetzt eine ältere Generation da ist, die das mehr einfordert und deswegen muss es auch mehr Angebote geben, die gerade auch auf dem Weg sind, schon zu entstehen.
Man darf dieses Bild, was ja doch oft noch unbewusst vor allem in den Köpfen herrscht, na, alt bis draußen geht nicht mehr, hast sozusagen hinter dir, ne? Das darf man natürlich nicht übernehmen und diesen Fehler dürfen wir nicht machen, ne?
Aber wir sind da schon anders, als genau was Sie sagen, so ist es jetzt, diese so ist es jetzt Generation ist zum Teil die zweite Weltkriegsgeneration, wir nehmen es so, wie es kommt. Wie gesagt, es gibt da immer auch noch Ausnahmen, aber das stelle ich so fest.
Ja,
das
ja, da haben Sie recht.
Ich hänge bei dem Ritual fest, ich überlege gerade noch, was man dafür, was für ein Ritual schön wäre, aber da können wir die Gedanken weiter fließen lassen. Frau Vogt, wir sehen uns hoffentlich wieder. Sie machen Hoffnung, dass man den Lebensabend oder dieses letzte Drittel irgendwie noch aktiv gestalten kann. Und ich danke Ihnen für Ihr Lebenswerk. Muss man mal sagen. Na wirklich. Also wir haben ja in der 116 zusammen auch angefangen, in der Magdeburger Allee 116 und Sie haben ein aufgebautes Baby, das ist jetzt irgendwie ein erwachsenes Kind, wird umso mehr gebraucht in diesen brüchigen gesellschaftlichen Zeiten. Da haben Sie was hinbekommen, da können Sie, finde ich, stolz drauf sein und sagen, das habe ich auch mal, habe ich gut gemacht, oder? Muss man das auch mal zu sich sagen, das habe ich gut gemacht. Und ich sage, Frau Vogt, das haben Sie gut gemacht.
Ach, Herr Rose, vielen Dank.
Ja, man muss uns auch loben gegenseitig, finde ich. Ja?
Das Baby kommt jetzt in die Wechseljahre.
Auch das gehört dazu. Wir bedanken uns beide, Birgit Vogt, dass Sie hier gewesen sind. Dankeschön.
Ich sage Ihnen herzlich Danke.